Das Leben feiern, so lautet ein Bildband von Bianca Bleier mit wunderschönen Fotos, die einem zum Feiern und zum Freuen einladen. Wir feiern heute, Gottesdienst ist schon gesagt worden, unser Sommerfest. Das habe ich mal zum Anlass genommen, auch noch etwas legerer als sonst hier vorne zu stehen. Ich erinnere mich an vor etlichen Jahren, ich hatte leider verstorben, einen Freund, evangelischer Pfarrer, und wir hatten einen sehr würdevollen Gottesdienst zu gestalten in großer Sommerhitze. Und ich kam schon angefahren mit schwarzem Anzug und Krawatte. Ich war schon durch, als ich da war. Und wir haben uns in der Sakristei getroffen vor dem Gottesdienst und er kam an mit Sandalen, ohne Strümpfe, kurze Hose und T-Shirt. Da dachte ich, du bist mutig. Und dann flugs ließ er den Talar über sich fallen und er sah aus wie wow. Und ich schwitzte neben ihm und er war so schön sommerlich unten gekleidet. Es bekam keiner mit. So, das Leben feiern. Es gibt Menschen, die können das. Es gibt Menschen, die können einfach feiern. Ob es das Leben ist oder ob sie jeden Anlass einfach nur nutzen, um feiern zu können, egal. Sie tun sich etwas Gutes, sie freuen sich. Sie freuen sich, wenn sie eingeladen werden. Sie laden gerne selber ein. Sie feiern jede Gelegenheit. So heißt es ja auch, die Feste muss man feiern, wie sie fallen. Und wenn sie nicht fallen, dann muss man was machen. Ich habe schon gedacht, als ich nach Würzburg kam oder wir vor über 9 Jahren, in Würzburg kannst du feiern. Also im Sommer über, ob das jetzt, ich habe mal nur ein paar Konzerte, Festivals, Weinfeste, Hafensommer, Kiliani, Ringparkfest und hast du nicht gesehen, du kannst dir jedes Wochenende zuballern. Und feiern, ohne Ende. Vielleicht kommt dir das entgegen, vielleicht liebst du das. Vielleicht bist du deshalb nach Würzburg gezogen und sagst, hier ist einfach der Sommer schön. Hier kann man feiern, das Leben genießen. Und dann gibt es auch die anderen, die Feiermuffel. Sie fragen sich, wie kriege ich das hin, der nächsten Einladung zu umgehen? Sie feiern nicht gerne. Keine Geburtstage, keine Festtage, keine Höhepunkte im Leben. Sie sind damit zufrieden, dass das Leben seinen Lauf nimmt. Ich gehöre so ein bisschen dazu. Ich bin so ein bisschen ein Feiermuffel. Es ist mir nicht wichtig, jeden Geburtstag zu feiern. Dafür lasse ich es dann bei den Runden krachen. So 200, 300 Leute dann bei den 40, 50, 60. Das ist schon cool. Da kannst du nicht mit allem reden, aber das ist einfach schön, das genieße ich dann auch. Kürzlich gratulierte ich jemandem zum Geburtstag und sagte, wie ist es denn, feierst du auch ein bisschen? Da sagt die Person, nee, feiern mache ich nicht, ist nicht so meins. Und da sage ich, feierst du denn wenigstens wie ich die Runden? Geburtstage. Nee, das brauche ich auch nicht. Also es gibt Menschen, die brauchen das nicht. Das ist nicht so ihr Ding. Und doch frage ich mich, ist es nicht gut zu feiern? Hat Gott nicht auch gefeiert? Ging das nicht schon auf den ersten Seiten der Bibel los, dass er sich gesagt hat, am 7. Tag, heute lass ich's krachen. Ich lehne mich mal zurück, ich schaue mir mal an, was geworden ist mit meiner Schöpfung. Und das heißt, siehe, es war alles sehr gut und Gott genoss den Feiertag. Und damit er nicht nur alleine feiert, hat er irgendwann zu seinem Volk Israel gesagt, ihr feiert mit. Jeden 7. Tag der Woche ist ein Schabbat. Da nehmt ihr euch Auszeit und feiert mit mir gemeinsam das Leben und die Schöpfung. Ihr tretet einen Schritt zurück von der Arbeit. Und Gottes Herz ist an dieser Stelle ganz groß und er sagt, auch alle Migranten, die bei euch wohnen, selbst eure Sklaven sollen an diesem Tag überhaupt keine Arbeit tun, sondern das Leben genießen. Ich gestehe, ich fange in den letzten Jahren mehr und mehr an, das Feiern zu entdecken, als etwas richtig Schönes und Gutes. Heute, wie gesagt, Sommerfest, wir sind eingeladen, mit zu feiern und wir sind auch eingeladen, uns zu freuen. Und wer heute griesgrämig drauf ist und keine große Lust verspürt, du bist trotzdem eingeladen. Es gibt einen Satz im Neuen Testament, im Buch Prediger oder im Originaltitel Kohelet. Und dieser Satz hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Kohelet 2, Vers 24. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als sich an dem zu freuen, was er isst und trinkt und das Leben trotz aller Mühe, eigentlich heißt es in aller Mühe oder bei aller Mühe, zu genießen. Und ich erkannte, dass auch das ein Geschenk Gottes ist. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als sich an dem zu freuen, was er isst und trinkt und das Leben trotz und in aller Mühe zu genießen. Das schreckt vielleicht mancher auf und sagt, Essen und Trinken und Genuss, das kann doch wohl nicht alles sein. Ist das nicht zu kurz gegriffen für unser Leben? Und deshalb kommt diese letzte Komponente, und auf die werde ich nachher noch ein bisschen mehr eingehen, dazu. Doch ich erkannte, dass auch das ein Geschenk Gottes ist. Plötzlich kommt die Gottesfrage in die ganze Geschichte hinein. Nun muss man wissen, Kohelet, der Versammler, der Prediger, der Versammlungsleiter, so könnte man es übersetzen, er geht auf die Suche nach dem Glück und nach der Freude im Leben. Er sucht den Sinn des Lebens, an dem er sich wirklich freuen kann. Und er beschreibt dann in diesem Kapitel 2, welche Versuche er unternommen hat. Und ich lade euch ein, drei dieser Versuche einmal kurz mit mir zu besehen. Der erste Versuch, Vergnügen. Ich sagte mir, dann schaffe ich mir ein angenehmes Leben und genieße das Gute. Das heißt, der Prediger wollte Lebensfreude durch Genuss und zwar mit allen Sinnen. Und er zählt dann auf, damals war das mit der Vergnügungsindustrie noch ein bisschen anders als heute, welche Dinge er geschaffen hat und an welchen er sich erfreut. Er sagt, mit meinen Händen erbaute ich Paläste, Parkanlagen und prachtvolle Gärten. Eine große Dienerschaft ließ er für sich arbeiten und genoss es. Es fehlten ihm nicht an Frauen und selbst das eigengemachte Paradies kleidete er noch mit Gold und mit Silber aus. Es gab für ihn keine Steigerung des Genusses. Und wie Gott am Ende des sechsten Tages sah er an alles, was er hatte und es war sehr gut. Der Prediger kommt leider zu einem ganz anderen Ergebnis. Manchmal hat man den Eindruck, er ist so ein bisschen depressiv sogar. Er sagt, und ich sah das alles an und es war wie ein Windhauch. Haschen nach Wind. Er sah das alles an und es bewegte etwas in ihm, aber es war so vergänglich für ihn. Mag sein, dass man all das Gute genießen kann, aber er kommt zum Ergebnis, am Ende trägt es nicht. Ich kann darin den Sinn meines Lebens nicht finden, im Vergnügen allein. Wenn Genießen alles ist, dann ist es tatsächlich zu wenig. Ein angenehmes Leben, das mag ein schöner Traum sein, so wie das Schlaraffenland, das man sich manchmal wünscht. Aber wer darin den Sinn seines Lebens sucht, kommt vielleicht zu demselben Ergebnis wie Kohelet. Es ist wie ein Windhauch. Er sagt und schreibt, ich habe es sogar mit Alkohol versucht. Ich trank Wein. Also nicht so, dass er sturzbetrunken war. Er sagt, ich wollte meine Sinne noch beieinander haben, aber ich wollte so ein kleines Wohlgefühl durchhaben, durch den Tag, durch das Leben. Und er stellt am Ende fest, ich habe mir das Leben nicht schön trinken können. Hat nicht funktioniert. Und in Vers 3 wird das dann deutlich, ich trank Wein, um mich in Stimmung zu bringen, denn ich wollte erkunden, ob der Mensch während seiner kurzen Lebenstage irgendwo Glück finden kann. Und man spürt dann in diesem ganzen Kapitel 2, wie ernsthaft er sich wirklich bemüht, Freude im Leben zu finden, die durchträgt, die nicht nur Spaß macht, nicht nur einen Augenblick hält, sondern er sucht eine Haltung, die bis zum Ende durchhält. Und er merkt, so hat es nicht funktioniert. Ich brauche immer wieder einen neuen Kick. Der zweite Versuch ist der intellektuelle Höhenflug. Die Suche nach Lebensfreude, sie verfeinert sich jetzt. Er sucht sie jetzt im Verstand, im Wissen, die Freude am Studieren. Ich weiß nicht, ob ihr Studenten das kennt. Freude am Studieren? Wenn die Prüfungen bestanden sind, dann vielleicht. Also er hat richtig Befriedigung darin gefunden. Er sagt, Lebensfreude habe ich tatsächlich ein Stück darin gefunden. Und er wurde sich aber dann bewusst, wenn ich ablebe, nehme ich das alles mit ins Grab. Hab nichts mehr davon. Vielleicht habe ich was aufgeschrieben, dass andere was davon haben, aber all meine intellektuelle Freude, sie treibt am Ende nicht durch, wenn ich es zu Ende denke. Er hat diesen lapidaren Satz gesagt, der Weiße stirbt genauso wie der Dumme. Also. Und so hat er eigentlich versucht, über die Weisheit sich von den Verrücktheiten und der Dummheit zu unterscheiden. Das gefiel ihm, sagte er, ja, das hatte was. Aber er stellte fest, Weisheit ist am Ende vergänglich. Zwar ist Wissen Macht, das hat er auch wahrgenommen. Und es ist schon gut, wenn man in Argumentationen dann am Ende recht, es ist doch gut, am Ende recht zu haben, oder? Wenn du so diskutierst, also, ich weiß ein bisschen mehr, also, am Ende recht zu haben. Das hat er auch genossen, aber er sagt, du nimmst es am Ende mit ins Grab, hast nichts mehr davon. Also auch vom Windhauch ist nichts übrig geblieben. Und er endet am Ende so ein bisschen wie Faust, der sagt, hier stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Würde mich jetzt mal so interessieren, Frage an die Studenten. Ihr anderen guckt mal weg. Wer von euch hat Faust gelesen? Oh, doch einige. Ja, es lohnt sich, zumindest den ersten Teil. Der zweite ist ein bisschen gespinnert, aber also, hier stehe ich, ich armer Tor, ich bin so schlau als wie zuvor. Der dritte Irrweg, Reichtum und Besitz. Also er hat es versucht, über das Ansammeln von Kapital Freude zu gewinnen. Und auch da merkt er, die Freude ist nicht ungetrübt. Er sieht wie ein Blitzlicht die Zukunft aufleuchten und sagt, du hast dir Reichtümer angeeignet und am Ende hast du die lachenden Erben, die es verjubeln. Und du hast nichts davon gehabt, außer Arbeit. Klar, wir sagen, unsere Kinder sollen es mal besser haben. Aber dann, und manchmal macht Reichtum vielleicht auch weniger nachdenklich. Ich las jetzt eine Studie von jungen Reichen, die ihren Reichtum von ihren Eltern haben und die dann mit ihren Privatjets unterwegs sind. Und ich war erschüttert, wie wenig Bewusstsein für unsere Umwelt da ist. Zwei Beispiele. Einer sagt, ich habe eine so teure und tolle Uhr, ich kann damit doch nicht im Zug fahren. Super Argument, ne? Der hätte mal den zweiten Weg gehen sollen über die Weisheit. Ein anderer sagte, es gibt doch genügend Leute, die CO2 einsparen. Also Leute, die nicht in den Urlaub in die Karibik fliegen, weil sie sagen, wir können das unserer Welt, dem Klima nicht zumuten. Na, da bleibt ja was übrig für mich. Es war eine große Ignoranz und entschuldigt auch ein bisschen Dummheit dabei. Ich war erschüttert über diesen Artikel, den ich gelesen habe. Nicht alle sind so, versteht das nicht falsch. Aber es hat mich zutiefst erschüttert. Denn manchmal merkt man, wer reich ist, der kann es sich erlauben. Und Kohelet kommt dann zu einem interessanten Ergebnis. Er sagt auch, das ist Windhauch. Du arbeitest, die Dinge sind hart erarbeitet, und deine Erben verjubeln's, denn das letzte Hemd hat keine Taschen. Sein Fazit am Ende, was hat der Mensch am Ende von all seiner Anstrengung, Sorgen und schlaflosen Nächte? Deshalb ist alles sinnlos. Es soll Leute geben, die das versuchen und am Ende merken, es geht nicht und sind dann im Kloster gelandet, haben der Welt den Rücken gekehrt, weil es nicht funktioniert hat. Hier nochmal der Bibelvers. Da müht sich jemand ab mit Klugheit und Geschick und erreicht etwas, aber dann muss er es einem vererben, der keinen Finger dafür krumm gemacht hat. Auch das ist vergeblich und er ist ein großes Übel. Und nach den vielen Versuchen, die er gegangen ist, findet er tatsächlich einen Weg, wie es zur Freude, zum Feiern im Leben kommen kann. Und er schreibt dann, und das habe ich vorhin zitiert, es gibt nichts Besseres für den Menschen, als sich an dem zu freuen, was er isst und trinkt und das Leben trotz oder in aller Mühe zu genießen. Und ich erkannte, dass auch das ein Geschenk Gottes ist. Da kommt auf einmal Gott ins Spiel und dadurch verändert sich etwas. Mitten in der Arbeit das Leben feiern, weil Gott mit ins Spiel kommt. Und das ist interessant, diese Formulierung, bei der Arbeit das Leben feiern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Geschichte mit der Work-Life-Balance. Da hat man immer so ein bisschen den Eindruck, da steht die Arbeit gegen das Leben. Das ist so entweder oder. Da kämpft man irgendwie sich durch. Kohelet hat eine andere Idee. Er sagt nicht, das ist entweder oder, sondern das gehört zusammen. Gott hat es sich zusammengedacht, das Arbeiten und das Feiern zusammen in deinem Leben. Da fließt der Wein durch die Kehle und der Schweiß den Rücken runter. Und er sagt, das ist so, weil Gott das so gedacht hat und ihr da mittendrin seid. Und es lohnt sich, das zusammen zu denken. Und ich glaube, darin liegt tatsächlich ein großer Aha-Effekt. Wenn wir das nicht entweder oder sehen, wenn wir nicht sagen, entweder Arbeit oder das Leben genießen, sondern miteinander. Denn das würde bedeuten, dass wir KI, Klimaveränderung, Krieg, Inflation, Hunger in dieser Welt nicht einfach ausblenden, wenn wir feiern. Wir können sagen, ihr habt hier schön feiern. Ihr habt draußen nachher die Steaks und alles, andere aber in dieser Welt verhungern. Man kann das ausblenden. Aber Kohelet sagt, nein, es gehört dazu, so wie der Schweiß bei der Arbeit, gehören auch die Probleme dieser Welt mitten hinein. Und, auch das macht er deutlich, ihr müsst euch dem stellen. Ihr braucht Lösungen. Ihr müsst Hirnschmalz investieren. Ihr müsst in eurem Leben Dinge tatsächlich anpassen und gute Wege gehen, diese Erde, diesen Garten bebauen und bewahren. Das ist der Gedanke. Das kostet etwas. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Ja. Und wer dem Hungernden gibt und dem Migranten hilft und den CO2-Ausstoß in dieser Welt reduziert, etwas gegen die Klimaveränderung tut und im Schweiße seines Angesichts sein Brot isst, der soll und darf nach Kohelet auch kräftig feiern. Nicht entweder oder. Beides miteinander. Nicht die Augen verschließen vor den Herausforderungen, aber dann auch nicht depressiv werden und sagen, da gibt es nichts mehr zu feiern, ich klebe mich jetzt auch fest in Berlin. Und ich fürchte tatsächlich, diese Generation Z verliert etwas. Und das bedauere ich. Ich glaube, sie haben ein wichtiges und ernstes Anliegen. Aber ich habe mehrere Diskussionen jetzt mitbekommen und die sind völlig humorlos verlaufen. Da bleibt kein Platz mehr zum Feiern. Und ich glaube, da machen wir einen Fehler. So schwer diese ganze Frage und Situation ist, man muss nicht spröde und nur besorgt einhergehen. Kohelet sagt, das Leben kannst du feiern und dem anderen musst du dich stellen. Und wer sich auf Gott einlässt, der sieht beides zusammen, weil Gott beides zusammen sieht. Und wer sich auf diesen Gott einlässt, der findet auch so etwas wie Ernsthaftigkeit verbunden mit einer heiteren Gelassenheit. Und das ist seine große Entdeckung. Und das wünsche ich mir, dass ich da hinkomme und ich wünsche es euch, je nachdem, ob ihr gerne feiert oder nicht, aber auf diesen Weg zu kommen. Kohelet sagt, wenn du alles tust ohne diesen Gott, dann machst du eine merkwürdige Erfahrung. Denn, so in Vers 5, wie kann man sich am Essen und Trinken freuen ohne ihn? Also ohne Gott. Gott schenkt demjenigen, der ihm gefällt, Weisheit, Erkenntnis und Freude. Doch wer sich nicht um Gott kümmert, den lässt er sich mühen, um Güter zu sammeln und Besitz anzuhäufen, um ihm dann seinen Reichtum fortzunehmen und denen zu geben, an denen er Freude hat. Dann war sein ganzer Mühe umsonst und er gleicht einem Versuch, den Wind einzufangen. Das ist Kohelet im Alten Testament. Derbe Sprache, klare Sprache finde ich auch. Wer auf der Suche nach dem Glück, dem Sinn seines Lebens ist, das Leben feiern will, der kommt nach Kohelet nicht um diesen Gott herum, der das Leben liebt und das Leben geschaffen hat und dich auch und der beides miteinander verbindet. Die Arbeit und Mühe verbunden mit dem Feiern. Und deshalb heißt es im Neuen Testament, lasst uns feiern, freut euch in dem Herrn. Wie hast du gesagt, vor Gott. Ne? Freut euch in dem Herrn, mit Jesus das Leben feiern, freut euch in dem Herrn. Und nochmal betone ich, schreibt Paulus, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald wiederkommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet. Also sorgt euch um nichts heißt nicht, ich tue nichts in dieser Welt. Aber es kommt zu einer heiteren Gelassenheit ins Leben, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Christen feiern das Leben. Und sie feiern den, der das Leben gibt. Sie feiern den, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus, Gott, verleiht dem Leben eine Basis, auf der ich mich zutiefst freuen kann. Gott nahe zu sein, sagt der Psalmbeter, ist mein Glück. Also wenn du in deinem Leben das Glück noch nicht gefunden hast, wenn du es suchst, dann würde Kohelet sagen, dreh dich zu diesem Gott, wende dich diesem Gott zu. Nimm das Leben nicht auf die leichte Schulter, sondern erlebe, dass Gott deinem Leben eine neue Tiefe und eine neue Freude gibt. Die Sinnsuche wird nach Kohelet an diesem Gott nicht vorbeikommen. Und das ist die Einladung, das Leben zu genießen, auch im Schweiße unseres Angesichtes, und sich auf diesen Jesus einzulassen. Es gibt auf unserer Homepage und dann auch hier solche Karten mit einem QR-Code. Das ist eine Einladung für dich. Du möchtest ein Leben Jesus Christus anvertrauen. Du möchtest diese Freude in deinem Leben finden. Wir helfen dir gerne dabei, diesen Weg zu gehen. Und dann gibt es einen QR-Code, dann kommst du auf diese Folien und dann entdeckst du einen Text. Gott liebt dich und hat das in Jesus bewiesen. Gott ist ein Beziehungstyp. Entschuldige die saloppe Sprache, aber so ist es. Er sehnt sich nach einer persönlichen und lebendigen Beziehung zu dir. Deshalb hat er Jesus zu uns gesandt. Jesus hat es mit anderen Worten ausgesprochen, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Und Jesus macht den Weg zu Gott frei. Gott leidet darunter, dass viele Menschen ohne ihn leben oder er ihnen gleichgültig geworden ist. Dafür hat er die Bibel einen interessanten Begriff gewählt, Sünde. Gemeint ist nicht in erster Linie moralisches Fehlverhalten, sondern die Auflehnung oder Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Also die Freude und den Sinn ohne Gott im Leben irgendwie finden oder suchen. Wer aber von Gott der Quelle des Lebens abgeschnitten ist, der ist in Gottes Augen verloren gegangen. Ohne Verbindung zur Quelle des Lebens sterben wir. Und Jesus ist deshalb meinen und deinen Tod gestorben, so hat er den Weg zu Gott freigemacht. Ein neues Leben wartet auf dich. Wer an Jesus glaubt, wer ihm sein Leben anvertraut, der erlebt diese neue Beziehung zu Gott und dieses neue Leben. Die Bibel spricht davon, dass ein Mensch ewiges Leben erhält. Und damit ist nicht nur ein Leben nach dem Tod gemeint, sondern ein Leben mit einer neuen Qualität und einer neuen Beziehung zu Gott. Die Trennung ist vorbei, auch die Gleichgültigkeit, und die Beziehung zu Gott prägt dieses neue Leben. Und der Glaube an Jesus rettet uns und Jesus schenkt ewiges Leben. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Schritte wagen, lass dich beschenken. Sprich mit Jesus über deine persönliche Beziehung zu ihm, über deine Gleichgültigkeit oder Misstrauen. Bitte Gott um Vergebung, wo du ihn aus deinem Leben ausgeklammert hast. Er vergibt gerne auch all das, was du in deinem Leben und in deinen Beziehungen zu anderen Menschen verbockt hast. Die Bibel nennt das Umkehr. Sage Jesus, dass du ihm dein Leben anvertraust und glaubst, dass er auch für dich persönlich am Kreuz gestorben ist. Und erlaube ihm, dein Leben zu prägen und dich zu führen. Und dann gibt es einen Gebetsvorschlag, wie du Jesus das persönlich sagen kannst. Jesus, komm bitte in mein Herz und schenke mir dieses neue Leben. Vergib mir meine Schuld, dass ich dir nicht geglaubt und vertraut habe. Befreie mich auch von allen anderen Sünden, wo ich Menschen verletzt habe und schuldig an ihnen geworden bin. Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz stellvertretend gestorben bist. Danke, dass du von den Toten auferstanden bist und lebst. Und danke, dass du mich mit diesem neuen Leben beschenkst. Verändere mich. Hilf mir, deinen Willen zu erkennen und zu tun. Sei du von jetzt an mein Herr. Dann kann mein Leben gelingen und ich kann es feiern. Ich danke dir für deine Vergebung und dafür, dass ich jetzt mit dir leben darf. Und danke, dass diese Beziehung zu dir nie endet. Das wäre so ein Gebetsvorschlag. Dann, wie geht es weiter? Wer an dieser Stelle sagt, ich habe selbst so viele Versuche unternommen, Freude, Glück und Sinn in meinem Leben zu finden und habe es bisher ohne Gott getan, der ist eingeladen, diese Schritte mitzugehen. Wir freuen uns, auch wenn du Fragen hast, im Anschluss hinten gibt es Menschen, die gerne auf dich warten, mit dir auch, wenn du magst, beten oder dich segnen nach dem Gottesdienst, um über diese Fragen nach dem Sinn des Lebens und der Freude, dieser großen Lebensfreude ins Gespräch zu kommen. Das Leben feiern, das ist die Einladung, die heute über diesem Gottesdienst steht.